Wege mit Anstand am besten. Mein Name ist Birte Steinkamp und heute dreht sich alles um Gentlemen, ohne dass diese Folge nur etwas für Männer ist. Ja, als Expertin für Umgangsformen bin ich natürlich absoluter Fan von Gentlemen, aber was ist denn überhaupt ein Gentleman? Entgegen der weit verbreiteten Meinung, man könne dieses Wort jetzt einfach übersetzen und sagen, ein Gentleman sei einfach ein liebenswürdiger, einfühlsamer Mann, liegt der Ursprung des Wortes nämlich im lateinischen Gentilis, was mehr für eine gehobene gesellschaftliche Klasse steht. Darum gibt es auch so etwas wie Gentleman's Clubs und ähnliches. Wir wären hier aber nicht in einem modernen Knigge-Podcast, wenn wir nicht wüssten, dass wir einen Gentleman heute nicht mehr an der Herkunft festmachen, sondern vielmehr daran, wie er sich gibt, wie er sich kleidet und auch welche Haltung er hat. Und für dieses spannende Thema habe ich mir eine echte Gentleman-Expertin ans Mikrofon geholt, die speziell zu diesem Thema sogar einen eigenen, sehr erfolgreichen und vor allem einzigartigen Podcast hat. Also nicht nur Expertin für Männer, sondern auch für Mode und am Mikro. Liebe Shirin, ich heiße dich herzlich willkommen.
Vielen lieben Dank. Vielen Dank für diese schöne Einführung. Vor allen Dingen von der lateinischen Herleitung und so super vorbereitet, muss ich sagen.
Vielen Dank. Also, ihr Lieben da draußen, mit mir am Mikro sitzt Shirin Williams, Style- und Mental Coach. Sie ist Hochschuldozentin für Modedesign, eben Podcasterin und Bloggerin. Und liebe Shirin, du sorgst dafür, sagst du über dich selbst, dass schöne Bekleidung entsteht, dass Menschen von ihr erfahren und lernen, wie man sie trägt. Und du hilfst den Menschen herauszufinden, welche dieser schönen Bekleidung wirklich zu ihnen passt und sie unterstützt. Das klingt jetzt schon so, als würde dich hier jede und jeder brauchen. Ja. Erzähl uns mal ein bisschen, neben diesen Fakten, die ich jetzt so erzählt habe, erzähl uns doch mal ein bisschen, wie bist du zu der Persönlichkeit und vor allem zu der Expertin geworden, die du heute bist?
Ja, tatsächlich muss ich da wahrscheinlich in der dritten Klasse anfangen bei mir. Ja, da fing es nämlich so an, dass ich einen richtig, richtig coolen Lehrer hatte. Das war so unser Allgemeinlehrer, den man da so in Deutsch, Englisch, nee, in Englisch hatten wir zu der Zeit noch nicht, Deutsch, Mathematik, was weiß ich noch alles hatte, also so die Grundfächer. Und der war auch Künstler. Und ich fand diese Kombi so spannend, Menschen was beizubringen und gleichzeitig auch was Kreatives, Handwerkliches zu machen. Und dann, damals, als ich ihn hatte, habe ich gesagt, okay, so, wenn ich groß bin, möchte ich unbedingt Lehrerin werden. Dann bin ich aufs Gymnasium gekommen und habe da die Lehrer gesehen, wobei ich da auch echt gute hatte, aber dennoch habe ich gedacht so, nee, das muss ich mir nicht antun. Und dann fing es auch tatsächlich so, als ich so 14, 15 war, so meine Leidenschaft für Schuhe an. Vor allen Dingen für hohe Schuhe. Ich fand das schon immer irgendwie toll und dann durfte ich sie auch so nach und nach tragen. Und dann hatte ich damals mir so gedacht, so irgendwas mit Schuhe machen, das wäre doch irgendwie das Richtige. Und ich habe dann nach meinem Abitur eine Ausbildung zur Schuhfertigerin gemacht. Das ist eigentlich die Schusterin, aber auf industrielle Basis. Und bin da so in dieses Handwerkliche reingekommen. So, danach dachte ich mir, weil ich wollte eigentlich gerne weitermachen in Richtung Design. Und dann dachte ich mir, ja gut, dein Englisch war jetzt nicht so toll. Ich habe das in der 11. abgelegt mit der grandiosen Note 4 und hatte dann LK-Leistungskurs. Genau. Und dann dachte ich mir, gut, also das musst du irgendwie aufbessern. Und gerade Schuhe ist natürlich auch Italien spannend und habe dann eine Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin in Englisch und Italienisch gemacht.
Ach was.
Ja, also nochmal 2 Jahre gelernt, immer mit dem Ziel, dass ich gesagt habe, irgendwann will ich in der Modedesignbranche arbeiten, beziehungsweise Schuhe. Das war erst so noch mein Gedanke. Okay, dann hatte ich das und habe ich gesagt, so, jetzt geht's weiter mit Design. Wo lerne ich das? Wie lerne ich das? Dann gab es in Mailand zu dem Zeitpunkt gab es eine Schule, die sehr begehrt und sehr berühmt war für Schuhdesign. Du hast da aber, ich glaube, für 3 Monate damals irgendwie 50.000 Euro bezahlt. Und dann habe ich mir gedacht, A, habe ich das Geld nicht, B, 3 Monate, um Schuhdesign zu lernen, habe ich gesagt, das kann nicht sein. Und habe mich dann tatsächlich für ein Modedesign-Studium entschieden, habe gesagt, gut, ich weiß ja, wie Schuhe funktionieren. Das heißt, ich muss eigentlich diese Techniken lernen, wie man gutes Design aufbaut. Und dann kam mein Modedesign-Studium. So, und dann während des Studiums habe ich dann auf einmal für mich gefühlt, habe ich gesagt, ah ja, jetzt weiß ich, wie ich eventuell das Kreative, Handwerkliche auch mit dem Lehren zusammenbringen kann. Und somit entstand dann mein Wunsch, auch quasi in die Lehre zu gehen, beziehungsweise nach meinem Studium als Dozentin zu arbeiten. Und ich war gerade fertig, bin zu meiner Studiendekanin gegangen, habe gesagt, ich würde gerne wieder als Dozentin kommen. Und dann hatte sie damals zu mir gesagt, ja, das ist ja sehr schön, nun gehen Sie erst einmal irgendwie in die Wirtschaft und arbeiten Sie ein bisschen und dann kommen Sie wieder zurück. Das Ding war, ich hatte immer wieder zwischendrin, also zwischen diesen ganzen Ausbildungen und so, habe ich immer wieder gearbeitet, auch in der Modebranche und, Schuhdesign und so weiter. Das heißt, ich für mich selber, sage ich mal, ich hatte schon meine Erfahrung, wo ich meinte, das reicht mir eigentlich. Und ich hatte mein Studium, war ich fertig mit 30. Also ich war nicht total jung. Ja, also ich war da schon auch gefestigt im Leben, würde ich mal sagen. So, das Ganze hat ungefähr ein halbes Jahr gedauert. Da war ich dann eine Assistentin, also die Assistentin von der Chefdesignerin von Strenes damals. Da habe ich aber gemerkt, okay, irgendwie taugt mir das nicht so wirklich. Und das ist dann auch beiderseitig, sage ich mal, auseinandergegangen. Und dann bin ich wieder zurück an meine Hochschule und habe gesagt, so, ich würde jetzt gerne als Dozentin arbeiten. Und dann hat sie gesagt, ja, das ist ja sehr schön, bloß ich habe keinen Job. Also ich habe keine freie Stelle. Habe ich gesagt, ist egal. Ich arbeite umsonst. Ich will es erstmal wissen, ob es überhaupt das ist. Weil ich stelle mir das gerade die ganze Zeit so cool vor, aber vielleicht ist es ja gar nicht. Dann habe ich gesagt, ich bin Ihre Assistentin, ich unterrichte umsonst, es ist mir komplett egal, ich will es einfach ausprobieren. Und das habe ich dann gemacht. Ja, und dann hat es, oh Gott, ich glaube 2 Monate oder so gedauert und ich hatte einen Vertrag in der Tasche. So bin ich in Richtung Modedozentin gekommen. Ich habe aber dann zeitgleich angefangen, für Firmen die Corporate Wear zu entwerfen, unter anderem Saturn. Und damit habe ich natürlich dann auch mein Geld verdient, weil ganz umsonst hätte ich dann natürlich jetzt hier nicht von Luft und Liebe leben können.
Schade,
ja. Denken viele, wenn sie vom Modedesign-Studium rauskommen, dass das so funktioniert, tut es aber nicht. Dann habe ich währenddessen festgestellt, dass das Design ja recht schön und gut ist. Aber gerade in Firmen, wenn du nach außen hin was ausstrahlen willst und auch musst, sind dann noch ganz andere Dinge wichtig. Da ist nicht nur die schöne Bluse wichtig oder so, sondern da sind ganz, ganz andere Elemente entscheidend. Eben so ein Corporate Design oder wie wirke ich denn auf den Kunden. Und danach, nach und nach, bin ich dann selber zu dem Schluss gekommen, okay, es bringt nichts, wenn wir immer nur schöne Mode auf den Markt bringen. Es muss auch irgendjemand da sein, der den Menschen zeigt, wie man es eigentlich richtig trägt und was genau das Richtige für dich ist. Und so bin ich dann nach und nach ins Coaching-Business gerutscht. So, das wäre jetzt mal so zusammengefasst.
Weißt du, Shirin, was mir daran am besten gefällt, das klingt alles so schön freiwillig. Also nicht unüberlegt mit, ich mach mal erst dies und guck mal und vielleicht ergibt sich was, sondern so ein klares Ziel und dann Stück für Stück immer näher ran, aber alles deine eigene Entscheidung, ohne dass dich irgendjemand gelenkt hat. Also Hut ab, schöner Lebenslauf.
Ja, danke schön. Ja, das war tatsächlich, also muss ich wirklich sagen, meine Eltern haben mir da echt wirklich freie Hand gelassen. Wobei ich weiß auch, dass die, ich glaube, ganz schön graue Haare teilweise bekommen haben. Weil eben, weißt du, wenn jemand noch mit 30 gerade mal sein Studium dann fertig hat. Ich meine, ich habe ja davor gearbeitet und währenddessen und so. Aber trotzdem, ich glaube, die haben dann schon gedacht, oh Gott, hoffentlich wird denn noch jetzt irgendwas aus dir. Jetzt hat die 3 Sachen gelernt. Jetzt irgendwann muss doch mal was passieren. Und aber auch selbst wenn die zu mir gesagt hätten, nee, also ich meine, mein Vater hätte, glaube ich, schon gerne irgendwie gesehen, wenn ich ganz normal Lehramt studiert hätte. Aber da hätte ich hätte so oder so hätte ich meinen Kopf am Ende dann doch durchgesetzt. Also ja.
Gut, es ist ja was passiert und es ist ja was aus dir geworden.
Richtig.
Und jetzt wissen wir ja auch, dass du dich doch gar nicht nur so um Gentlemen kümmerst oder nicht nur um Männer, das wird jetzt schon klar. Du bist ja gleichermaßen auch Ansprechpartnerin für Frauen. So, richtig. Wenn du in Unternehmen unterwegs bist, natürlich sind da auch Frauen. Warum dann ein Podcast für Männer? Ich habe übrigens noch gar nicht gesagt, wie der heißt. Stilgenuss, wir haben noch gar nicht über deine Marke gesprochen, Sherin.
Richtig.
Also die Marke heißt Stilgenuss und genau so heißt auch der Podcast. Und was ich ja schon liebe in deinem Intro, dass du sagst, und das Ganze von Frau zu Mann. Das finde ich ja super. Aber ja, meine Frage, warum dann ein Podcast an Männer gerichtet und das als Frau?
Ja, tatsächlich war das... Also ich bin da gesessen, ich hatte diesen Begriff. Ich wusste, wo ich hin will. Und ich hatte mich dann hingesetzt und gedacht, so, okay, was für Themen könnte ich denn machen? Und zu diesem Zeitpunkt hatte ich mir dann aufgeschrieben, Frauenthemen und Männerthemen. Und ich habe mir bei den Männerthemen auf einmal so viel leichter getan. Ich kann es dir gar nicht mehr sagen, warum, aber es war auf einmal so, es war für mich so klar. Und habe gesagt, Mensch, ja, irgendwie Männerthemen. Und der nächste Punkt war, dass ich mir auch eben dadurch, ja, dass ich in der Modedesign-Branche auch so drinstecke und dass ganz viel von der Mode von Männern diktiert wird, beziehungsweise es ja viele berühmte Modedesigner, also männliche Modedesigner gibt und weniger weibliche, auch wenn man dann so schaut, jetzt nee, gehen wir mal so in den Trash-TV vielleicht, oder ich weiß nicht, ob das Trash-TV ist, aber wie hieß denn das damals mit dem Guido Marie Kretschmer? Maria Kretschmer, Guido Maria Kretschmer, die Shopping Queen. Shopping Queen.
Shopping Queen, ja.
Ja, genau. Ist ja auch ein Mann, der wiederum, und das machen ja nur Frauen, oder damals haben ja nur Frauen teilgenommen. Und das heißt, da war ein Mann, der gesagt hat, der Frauen bewertet hat, wie sie sich anziehen. Dann haben wir gedacht, drehen wir doch mal den ganzen Spieß um. Warum kann ich meine Frau Männern sagen, wie sie sich eigentlich anziehen sollen oder ihnen Tipps geben?
Ja.
Und so entstand das Ganze. Und ja, genau wie du ja schon gesagt hast, von Frau zu Mann, das war mir damals auch echt wichtig. Das war auch so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal. Jetzt ist es aber gerade tatsächlich im Moment so, weil ich mich ja auch, ich meine, der Podcast ist vor 4 Jahren, glaube ich, jetzt im April wären es 4 Jahre, rausgekommen.
Hast endlos viele Folgen, fast 300 schon, ne?
Ja.
Irgendwie um die 280 knapp, ja.
Richtig, richtig. Und ich habe mich ja auch weiterentwickelt. Und jetzt habe ich gemerkt, okay, jetzt langsam komme ich so an einen Punkt, wo mich der so ein bisschen einengt. Und jetzt, letzten Sonntag ist die letzte Folge, vorerst letzte Folge online gegangen. Und ich werde jetzt den nochmal, ich werde jetzt 1-2 Monate erstmal Pause machen, ein bisschen mir Gedanken darüber machen und den nochmal neu konzipieren. Und ich werde ihn zu 99% auch für Frauen öffnen. Das heißt, ich werde die Themen so ein bisschen weiter aufmachen, weil ich weiß, dass ich viele Frauen als Hörerinnen habe. Und von dem her finde ich das eigentlich jetzt mal auch Zeit, dass ich die auch so ein bisschen mit aufnehme. Und vor allen Dingen, es ist ja zwischenzeitlich auch das Online-Magazin Stilgenuss rausgekommen. Und da habe ich mich auch schon dafür entschieden gehabt, das aufzumachen und auch Frauenthemen ja mit reinzunehmen. Und ich merke, dass ich da irgendwie mehr Spielraum, mehr Freiraum mittlerweile habe. Und das möchte ich auch in meinem Podcast wieder mit reinbringen.
Kann ich total verstehen. Und als ich mich auf unser Gespräch hier heute vorbereitet habe, habe ich ja auch gedacht, nee, nur über Männer sprechen ist ja auch irgendwie langweilig. Also, obwohl es ja immer ein bisschen einfacher ist, dadurch, dass wir beide Frauen sind, es ist ja immer einfacher, an den anderen rumzumäkeln, ne?
Ja.
Das, was du eben gesagt hast, Guido Maria Kretschmer sitzt da als Mann und beurteilt die Frauen und dann als Frau da zu sitzen und einen Mann zu beurteilen, ist ja auch einfacher, da setze ich mich ja selbst nicht in die Nesseln oder muss mich selbst nicht mit in diese Kritik integrieren.
Ja.
Lass uns doch mal ein bisschen ins modische Thema gehen. Ich habe nämlich jetzt gerade vor ein paar Tagen bei GQ gelesen, dass die Modetrends Frühjahr 2023 raus sind. Und Shirin, ohne zu viel verraten zu wollen, ich habe mich erschrocken. da steht zum Beispiel Anzug ohne Hemd, Jogginganzug, Netzshirts, aber auch die Krawatte und der Trenchcoat, was mich wiederum wieder sehr freut. Ja, und noch ein paar mehr Tipps. Aber ich insgesamt bin ich ein bisschen skeptisch und würde gerne wissen, was du dazu sagst. Lass uns die doch mal durchgehen. Also Anzug ohne Hemd, Netzshirt ist ja schon fast eine Richtung, ne? Also es geht um nackige Haut. Erzähl einfach mal, was sagst du zu diesen Überschriften?
Da muss ich noch mal kurz nachfragen. Meinten die Anzug, also dann nackt oder mit einem T-Shirt darunter?
Nein, Anzug, also das Sakko und dann blanke Brust. So war das Bild.
Okay.
Ah, jetzt musst du nämlich auch schlucken.
Ja, das Ding ist ja das, dass gerade so diese bekannten Modemagazine, wobei GQ nicht nur ein Modemagazin ist, aber die Modesparte, die gehen ja natürlich auf die Fashion-Shows und schauen sich da so an, was da so über den Catwalk läuft. So, wenn ich jetzt ein Model ohne irgendwas darunter über den Laufsteg schicke, dann hat das etwas vielleicht mit meinem Konzept zu tun, mit der Inszenierung, mit dem Styling in dem Moment. Deswegen heißt es aber noch lange nicht, dass die Männer am Ende, wenn sie zur Arbeit gehen, bitteschön im Anzug ohne Hemd oder ohne T-Shirt oder was auch immer, ja, gehen sollten. Das funktioniert natürlich nicht. Es ist natürlich einfach dann, das so eins zu eins zu übernehmen und zu schreiben, das sind jetzt die neuen Trends. Weil eben natürlich, wie du jetzt auch selber gesagt hast bei dir, du hast dann erstmal geschluckt und hast wahrscheinlich nochmal ein zweites Mal nachgelesen oder ich habe jetzt auch nochmal nachgefragt. Sowas catcht ja natürlich.
Ja, klar.
Also das würde ich jetzt nicht für bare Münze nehmen.
Eine Ente.
Eine
Wir
Ente?
Haben eine Ente entlarvt.
Ach so.
Ach so, du guckst dich mal, weißt du, wie Zeitungsente.
Ja. Ich dachte mir gerade so, hä, sie haben eine Ente? Was war nochmal mit der Ente jetzt bei den Fashion Shows? Ja, ich meine, das ist, okay. es kann irgendwo Trend sein, ja, aber wahrscheinlich auch nur auf den Catwalks.
Mhm, verstehe. Jogginganzug und Netzshirt klingt aber schon plausibler. Also ich kann mir vorstellen, die meinen das ernst.
Ja, Jogginghose oder Jogginganzug verwundert mich jetzt auch nicht ganz so. Ich meine, wir sind nach der Zeit der Pandemie. Ganz viele haben fast 2 bis 3 Jahre in Jogginghose und flauschigen Sweater oder so gelebt. Natürlich versuchen jetzt viele das irgendwie, dieses Lebensgefühl, diese Bequemlichkeit mit in ihren Alltag zu nehmen. Was wir ja auch gesehen haben, war, dass besonders bei den Luxus-Brands, so wie Gucci, Dior, Dolce Gabbana und so weiter, dass die ja auch Jogginganzüge all over gebrandet haben und viele die getragen haben. Das ist natürlich wieder was anderes, weil für so einen Gucci Jogginganzug, ich weiß es jetzt nicht, aber ich gehe mal davon aus, du zahlst so, keine Ahnung, 2.000-3.000 Euro oder sowas. Das ist natürlich auch eine Ansage, weißt du? Und somit kann ich diesen Jogginganzug nicht unbedingt mit dem Jogginganzug von Adidas oder so vergleichen. Mhm. Und aber das schwappt natürlich jetzt über zum Mainstream. Aber auch hier, das wird sich nicht lange halten.
Oh, danke, dass du das sagst. Ja, ich finde, das ist so ein Verstecken hinter einer gewissen Bequemlichkeit. Ne?
Ja.
Also ich habe überhaupt nichts dagegen, sich bequem zu kleiden. Bloß der Grad zwischen, wie sagt Clemens immer so schön, der Grad zwischen lässig und nachlässig ist halt sehr schmal. Und gerade bei Jogginghosen, wenn die ausgebollert sind und ja, wenn die schon so, wenn die Sitzflächen und die Knieflächen schon ein bisschen heller sind und das Bündchen unten ist gar nicht mehr als solches zu erkennen, dann hat es halt nichts mehr mit angemessener Kleidung zu tun. Ja, fast nicht mal mehr zu Hause auf dem Sofa, aber gut, das darf ja jeder selbst entscheiden.
Ja, genau. Was natürlich jetzt Krawatte angeht, das ist etwas, das hatte ich schon die ganze Zeit immer wieder gesagt zu verschiedenen, mit denen ich mich darüber unterhalten habe. Klar, die Krawatte ist uninteressant geworden, gerade während Pandemie und während Homeoffice und so, verstehe ich auch. Aber dennoch, die wird nicht aussterben. Also mich wundert es überhaupt nicht, dass die jetzt wieder zurückkommt, weil es ist auch so, jeder Trend hat auch einen Gegentrend. Und gerade wenn immer mehr sagen, oh nee, ich habe da keine Lust mehr drauf, dann gibt es die, die sagen, oh, das ist aber echt spannend. Und jetzt kommt der Punkt. Ich glaube ja, dass die Älteren eher die Krawatte gerade nicht mehr so toll finden, weil sie damit so eine gewisse Verpflichtung, Ernsthaftigkeit, so ein bisschen dieses Eingeschnürte auch verbinden. Und jetzt durch das Homeoffice das endlich ablegen konnten. So, die Jungen kennen das aber ja gar nicht. Die sind ja die ganze Zeit in dieser komfortablen Kleidung groß geworden und so weiter. Und die finden das gerade richtig schick. Und sagen dann so, Mensch, ich möchte wieder so wie damals. Natürlich nicht wieder Vater jetzt zum Beispiel, aber wieder Großvater. Weil der Großvater sah ja so gut aus. Oder wie der Urgroßvater. Oder was weiß ich, wie bei Peaky Blinders und so weiter. Da kommen ja natürlich dann auch die Medien mit ins Spiel und so weiter. Und die Bilder, die einem da gezeigt werden. Und die möchten jetzt wieder so auf die Wurzeln zurück oder auf dieses klassische Bild.
Ich sage oft, wenn ich in meinen Seminaren über Kleidung spreche, und das sind ja oft Branchen, die wirklich so im Business Attire, vielleicht noch Business Casual unterwegs sind, dann sage ich immer, die Krawatte ist beim Anzug eben eins der wenigen Kleidungsstücke, womit ein Mann noch Individualität ausstrahlen kann oder überhaupt so ein i-Tüpfelchen setzen kann. Ne? So ein bisschen was Besonderes, weil wenn ich einen dunkelblauen oder Navy Anzug anhabe oder Anthrazit, dann ist da ja nicht viel, was ich an Farbe machen kann. Und die Krawatte ist eben auch ein schönes Gestaltungselement. Und ich finde sie sehr, sehr stilvoll.
Ja, absolut. Also die Krawatte, deswegen empfehle ich aber auch jedem Mann eigentlich immer ein Einstecktuch. Weil gerade nochmal mit dem Einstecktuch, dann kannst du so richtig viel machen, in Anführungszeichen. Aber du kannst, weil ja natürlich nie die Krawatte und das Einstecktuch sollten nie dasselbe Muster haben und so. Mhm. Aber da kannst du spannend werden. Und man muss auch sagen, Manschettenknöpfe. Auch hier kannst du noch was tun.
Ja.
Und es sieht immer gut aus. Also außer du hast jetzt irgendwie so eine Comicfigur oder sowas als Manschettenknopf. Das würde ich jetzt mal lassen. Aber ansonsten, da kannst du auch so viel machen. Und gerade das Hemd dazu und so, das sieht einfach toll aus. Und natürlich auch bei den Socken. Wenn du jetzt nicht im Hardcore-Dresscode unterwegs bist, klar, da kannst du auch noch ein bisschen spielen. Also es gibt schon die Möglichkeiten. Deswegen, ich finde es auch schade, wenn sich die Männer die Optionen nehmen und nur noch mit Anzug, ohne Krawatte, am besten noch so offenen Hemd, wo man dann das Unterhemd raussieht oder so rumläuft. Und Sneaker, ja, und Sneaker dazu, ohne Socken. Ganz schlimm.
Ja. Wenn du das schlimm findest, was macht denn für dich Stil aus?
Also ich finde nicht die Kombination Anzug-Sneaker schlimm. Ich finde, wenn man Sneaker anhat und keine Socken, das finde ich ganz, ganz schlimm. Aber da können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen. Was macht für mich Stil aus? Jetzt mal so auf Kleidung bezogen. Ich finde, jemand, der Stil hat, der kennt sich selbst. Der weiß, was er nach außen hin von sich erzählen möchte. Der kennt auch seinen Körper und er weiß ganz genau, welche Schnitte ihm wirklich passen. Diese Person ist für mich gefestigt. Das heißt, diese Person rennt nicht jedem Trend hinterher, überhaupt nicht. Und er weiß auch, dass er nicht jedem gefallen muss. Das finde ich ganz, ganz wichtig bei Stil. Und auch ein gewisses Verständnis für Kleidung. Was steht denn überhaupt dahinter, hinter dieser Kleidung, wenn ich jetzt einen Trenchcoat zum Beispiel trage oder ein Hemd, einen Anzug oder die Jogginghose. Und natürlich auch ein Gefühl von Ästhetik hat.
Hoher Anspruch.
Ja, aber
wenn man... Also ich bin total einig mit dir, aber wenn man das jetzt mal so ausgedrückt hört, ja, Stil bedarf schon eines gewissen Aufwandes. Der ist nicht einfach so da. Wie heißt es so schön? Stil, nee, Mode kann man kaufen, Stil aber nicht. Oder Stil muss man lernen oder so.
Ja. Ne? Na, das ist auch so. Also Stil hast du nicht sofort. Das ist schon jahrelange Arbeit oder beziehungsweise in einem Coaching, was ich rein zufälligerweise anbiete, geht das dann ein bisschen schneller. Aber du musst dir das schon erarbeiten. Und es gibt ganz viel auf Instagram und TikTok und so weiter, gibt es ganz viele, die sich dann auch nach außen hin so zeigen, als wenn sie Stil hätten. Oder auch beziehungsweise vom Publikum sehr schnell gesagt wird, ja, derjenige hat Stil. Aber wenn man sich das dann genauer anschaut, dann kauft diese Person einfach nur klassische Herrenbekleidung und zieht sie an. Das heißt noch nicht, dass ich deswegen Stil habe. Nur weil ich jetzt einen Anzug kaufe und eine Krawatte und ein Einstecktuch. Weil die meisten eben nicht verstehen, was genau dahinter steht und was eigentlich auch für ihren Körpertyp dann das Richtige ist. Weil wenn du dann genauer schaust, dann siehst du, ah, okay, bei der Passform stimmt was nicht wirklich. Die Farben passen eigentlich nicht hundertprozentig, also zu dem Typen selber und, und. Und deswegen, ja, es ist ein hoher Anspruch und es gibt auch nicht, sage ich jetzt mal, massenhaft Menschen, die einen richtig guten Stil haben.
Ja, das stimmt. Jetzt im Gegensatz zu stilvoll. Stilvoll bedeutet ja nicht sofort, dass es jedem auch gefällt. Ne? Das ist ja einfach so, dass wenn jemand Stil hat, die Bewertung liegt ja immer noch im Auge des Betrachters. Aber was ist denn für dich ein schöner Mann?
Ein schöner Mann. Also erstmal finde ich ein bisschen schwierig, weil Schönheit oftmals angeboren ist oder eigentlich immer angeboren ist. Und Schönheit vergeht ja auch. Schönheit ist in gewisser Weise auch langweilig, weil Schönheit, gibt es ja das Sprichwort, liegt im Auge des Betrachters. Und wenn der Betrachter nichts davon hat, dann langweilt er sich irgendwann. Weil Schönheit an sich keinen Wert hat oder ohne Wert ist. Attraktivität ist was ganz, ganz was anderes. Deswegen finde ich es eigentlich fast besser, wenn wir die Frage so umändern könnten, was für mich ein attraktiver Mann ist. Weil Attraktivität hat auch jeder selbst in der Hand. Weißt du? Ja. Und Schönheit hat ja... Es ist auch sehr gesellschaftsabhängig und auch zeitabhängig. Also von der Geschichte, sage ich mal. Wir hatten zur Zeit von Mona Lisa, als sie gemalt worden ist, war es ein Schönheitsmerkmal, dass man sich ja die Augenbrauen und die Wimpern ausgezupft hat. Das heute würde das keiner mehr als schön empfinden. Aber die Mona Lisa an und für sich, so als Frau, würde man sagen, sie sieht attraktiv aus. Und deswegen würde ich lieber auf Attraktivität gehen. Und da ist für mich eben, wie ich schon gesagt habe, weil jeder hat Attraktivität selbst in seiner Hand, das ist für mich ein Mann, der sich pflegt, der auch pfleglich mit seiner Kleidung natürlich umgeht, der im Idealfall Stil hat, aber gar nicht nur das Optische, sondern auch der sich einfach bildet. Weil wenn jemand einen Mund aufmacht und dann kommt da nichts bei raus, dann geht auch jegliche Attraktivität verloren. Körperhaltung ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Jemand, der Charakter hat, der seine Finanzen im Griff hat, ist auch, finde ich, schon in gewisser Weise ein Attraktivitätsmerkmal. Und der auch zu seinem Wort steht.
Man sagt ja heute auch manchmal, also ich schnapp das zwischendurch so auf, dass wenn einem Menschen an einem anderen Menschen irgendwas nicht gefällt, was gar nicht unbedingt mit dem Äußeren zu tun hat, das ist jetzt aber unsexy. Also jemand sagt was Blödes oder lästert über jemand anderen. Und dann habe ich schon gehört, dass jemand darüber gesagt hat, oh, das war aber unsexy. Das klingt jetzt ein bisschen so wie das, was du beschreibst, ne? Also nicht attraktiv, ja. Wenn sich jemand auch einfach nicht angemessen, nicht nett, nicht rücksichtsvoll, nicht wertschätzend verhält. Und dann sind wir wieder beim Gentleman übrigens.
Absolut, absolut. Also für mich geht so dieses Gentleman-Sein und Attraktivität eigentlich fast Hand in Hand. Natürlich beim Gentleman-Sein würde ich auch noch ein bisschen sagen, da kommen natürlich sowas wie gute Manieren, wo du ja eine Expertin bist, mit ins Spiel. Aber auch gerade das, was ich gesagt habe, jemand, der zu seinem Wort steht, das finde ich so immens wichtig. Und das merke ich jetzt immer mehr in der heutigen Zeit, dass ganz, ganz viele Männer viel erzählen und dann aber nicht dahinter auch wirklich stehen. Das habe ich bei mir selber im, sage ich mal, Bekanntenkreis habe ich das mitbekommen. Ich habe das aber auch mit potenziellen Geschäftspartnern oder Kunden, die mir was weiß ich alles erzählt haben. Und dann, wenn du sagst, so, wollen wir das jetzt machen? Dann sagen, so war das ja doch nicht gemeint. Mhm. Und ich glaube, da hat ein bisschen Corona was mit zu tun, so eine Unverbindlichkeit, die man sich da irgendwie aufgebaut hat. Ich finde es ganz schlimm. Und das ist auch etwas für mich, ja, was eben auch mit Gentleman sein, ja, dazugehört einfach.
Ja, Verbindlichkeit. Hm. Ich habe gerade vor ein paar Wochen eine Podcast-Folge dazu gemacht, Thema verbindlich, unverbindlich habe ich es genannt, glaube ich.
Ja.
Weil mir das auch tierisch auf den Geist geht, was sich da eingeschlichen hat.
Ganz schlimm.
Und bevor wir jetzt hier zu romantisch werden beim Thema Attraktivität, möchte ich von dir aber auch gerne wissen, was sind denn so Sünden? Also wir wissen jetzt, was Attraktivität für dich ausmacht, dass du das Wort Schönheit nicht unbedingt präferierst. Was sind so typische Stilsünden, die erstmal Männer an den Tag legen? Mhm. Wo kräuseln sich dir die Nackenhaare? Was Shirin dazu sagt, welchen Modetipp sie allen Menschen gibt und wie sie zu Birkenstocks steht, das verrät sie im zweiten Teil des Interviews.